Heute Morgen möchte ich gerne mit euch über ein Thema nachdenken, was mich in letzter Zeit persönlich auch sehr anspricht und nochmal neu angesprochen hat, sehr berührt hat und wo ich merke, wie wichtig das ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nämlich die Frage, wie ist es möglich, Gottes Stimme zu hören? Das denkst du vielleicht als jemand, der schon seit 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren in eine Gemeinde geht. Also über dieses Thema ist schon so oft gepredigt worden, das habe ich richtig drauf, ich weiß, wie es geht. Wenn du so denkst, 70 Jahre war ich noch nicht in der Gemeinde, aber etwas weniger schon. Und ich habe festgestellt, ich habe es nicht drauf. Ich höre es oft nicht. Ich habe Fragen an Gott und ich höre sie nicht. Ich höre die Antworten nicht. Und ich frage mich, woran liegt das? Eine Antwort kann ich dir sagen, es liegt nicht an Gott. An wem es dann liegt, kannst du dir selber überlegen. Wie ist das in deinem Leben? Hast du schon mal irgendwann auf irgendeine Sache sehr stark hingefiebert? Ich habe soeben mit jemandem gesprochen, die fiebern darauf hin, in 2 Wochen in Urlaub zu fahren. Oder vielleicht hast du darauf hingefiebert, irgendwann eine Prüfung zu machen und sie zu bestehen. Vielleicht hast du darauf hingefiebert, irgendetwas Großartiges zu erleben, einen großartigen Event oder was weiß ich. Und du fieberst darauf hin und denkst, oh, wenn es endlich soweit wäre. Kennt ihr das Gefühl oder seid ihr alle davon nicht so, ihr kennt das, weil ich meine, einige von euch kennen mich ja, die mich nicht kennen. Ich liebe es sehr, wenn wir so interaktiv miteinander umgehen, weil ich habe immer Angst, dass das Publikum umfällt vor lauter Langeweile. Und deswegen ein bisschen interaktive Rückmeldungen sind immer schon mal ganz schön. Die Leute, die in der ersten Reihe sitzen, haben es besonders gut. Gell, Laurentia, das kennst du. Also wir kennen das alles, dass wir auf eine Sache hinfiebern. Und dann kommt der Punkt, ich nehme mal den Urlaub. Entschuldige, wenn ich das Beispiel jetzt nehme, aber dann waren durch Wiebers 2 Wochen hin und dann kommen 2 Wochen Urlaub und dann kommt die Rückreise. Und du meinst, wie auf einer Achterbahn, fällst du in ein Loch rein und überlegst dir, vielen Dank Helga, du fällst in ein Loch rein und denkst, jetzt habe ich so lange darauf hingefiebert und jetzt schon ist alles wieder vorbei. Alles zu Ende. Das ist wie so eine, auf einmal kommt so eine Leere in dich hinein. Und das kann hinführen bis hin, dass jemand fast schon in eine Depression gerät, weil er sagt, ich habe doch darauf hingefiebert und jetzt ist es vorbei. Vielleicht kennst du das auch, jetzt musst du keine Hand heben, aber ich bin mir sicher, dass du so etwas kennst. Und dann denkt man vielleicht, Mensch, ich sollte doch viel dankbarer sein. Es ist doch so schön gewesen. Aber weißt du, was ich ermutigend finde? Dass die Bibel voll ist von Menschen, die von einer unglaublichen Höhe abgestürzt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, in eine Tiefe, wo sie bis hin zur Depression kamen. Ich möchte gerne mit euch unter anderem über solch eine Person einmal nachdenken. Und wenn du denkst, wenn du jetzt eine Person durchgehen willst, was hat das mit Gottes Stimme hören zu tun, dann muss ich dich erbitten, einfach bis zum Ende zuzuhören, weil sonst verlierst du den roten Faden. Es gibt einen Propheten im Alten Testament, also Propheten, das waren Leute, die bekamen einen besonderen Auftrag von Gott, die haben eine besondere Stimme von Gott gehört und sie mussten diesen Auftrag ausführen. Die Bibel nennt diese Leute Propheten. Sie hatten also einen besonderen Auftrag. Man könnte sagen, die Leute mit besonderem Auftrag. Fällt dir spontan eine Person in der Bibel ein, die einen Riesenerfolg hatte und dann abgestürzt ist? Damit wir ein bisschen Bibelkunde machen. Sehr gut. Sehr gut. Das war jetzt für Sonntagsschule schon wirklich richtig gut. Jonas stimmt übrigens auch. Es gibt viele in der Bibel. Aber ich habe an Elia gedacht. Ich will ja ganz kurz was zu Elia erzählen. Also die Geschichte ist zu lang. Ohne da jetzt auf alle Details einzugehen. Aber Elia, dieser Prophet, lebt in so einer Zeit, wo er von Gott den Auftrag bekommen hatte, pass mal auf Elia, das Volk Israel, das war also Gottes Volk, die leben gerade einen Stil, der nicht besonders gut ist aus Gottes Sicht. Sie hatten Leute, sie hatten Götzen, die sie angebetet haben, sie machten viel Unsinn und Gott war nicht sehr glücklich über das, was sie taten. Und dann kam ein Tag, wo Elia sozusagen die Priester dieses anderen Götzen, der hieß Baal, herausfordert und sagt, pass mal auf, ihr lieben Baalspriester, ich will euch mal zeigen vor dem Volk, wer der wahre Gott ist. Haben die so ein, sind die auf so einen Berg gestiegen und haben einen Altar gebaut und haben da irgend so ein Viecherl da drauf gelegt, das war natürlich vorher tot, und dann sollte dieses Vieh sozusagen geopfert werden. Und dann ging es darum, dass man gesagt hat, aber Feuer machen wir nicht. Das soll schon Gott machen. Und hat man die Baalspriester gebeten, jetzt sorgt doch mal für das Feuer vom Himmel fällt, damit dieses Rindvieh, was da auf dem Altar ist, verbrannt wird. Und die Baalspriester haben wirklich sich alle Mühe gegeben. In der Bibel steht, dass sie sich in Ekstase getanzt haben, dass sie wirklich bald abgedreht sind in dem Schreien zu ihrem nicht existenten Gott. Und es passierte nichts. Und dann kommt Elia. Und Elia hatte anscheinend ziemlich viel Humor. Der hat gesagt, pass mal auf, holt mal noch 3 Kübel mit Wasser, vielleicht waren es auch 4, die schütten wir jetzt nochmal über dieses Rindvieh, damit das Feuer auch so richtig Feuer fangen kann. Völlig unlogisch. Und dann betet er voller Inbrunst und voller Intensität zu seinem Gott. Und dann passiert eben etwas, dass dieses Feuer vom Himmel fällt und dieses Opfer verzehrt. Und es wird in der Bibel gesagt, dass dieses Feuer verzehrt wurde, sogar dass die Steine mit verzehrt wurden. Da war nichts mehr von da. Und das Volk Israel, das sich diesem Baalspriester zugewandt hatte, erkennt, es gibt nur einen wahren Gott. Und das ist der Gott Israels. Die Geschichte geht weiter, hört ein bisschen brutal auf, weil die Baalspriester hatten also keine höhere Lebenserwartung mehr. Es war alles relativ schnell vorbei für sie. Aber Elia stand da und das, stell dir mal vor, du wärst Elia gewesen. Und in diesem Moment wärst du zu deinen Leuten gekommen. Dann geht man doch, mal ganz ehrlich, nach so einer Erfolgsgeschichte geht man doch mit hochgeschwellter Brust, kann sich ja keiner von freisprechen, zum Volk und sagt, das ist Gott und Gott hat mich gebraucht, schaut doch mal her. Aber Elia, das ist Wahnsinn, was da die Bibel uns darüber berichtet. Da vergeht kein Tag, da bekommt er eine Information von einer Frau, die damals auch sehr mächtig war und die auch diesem Baalspriester angehörte, die hat gesagt, Elia, morgen schon wirst du genauso tot sein wie meine Priester. Und wir würden doch normalerweise sagen, nach so einem Erfolgserlebnis mit Gott lässt einen alles kalt, das erschüttert einen überhaupt nicht. Und die Bibel spricht Folgendes, dass Elia Angst bekommt, dass er entmutigt wird, dass er wirklich depressiv wird. 1. Könige 19,4. Allein wanderte er einen Tag lang weit bis hinein in die Wüste. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Denk dran, einen Tag nach diesem Erfolg. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Von einer Sekunde auf die andere ist jeder Power weg, jedes Selbstvertrauen weg. Er hat keinen Blick mehr für seinen Auftrag. Er hat kein Gottvertrauen mehr. Er hat alle Lebensfreude verloren, von jetzt auf sofort. Wir würden sagen, wie kann das sein? Und man würde ja meinen, dass Gott, weil er den Elia sieht, jetzt denkt, das kann ich jetzt nicht zulassen. Jetzt muss ich sofort etwas ganz, ganz Entscheidendes machen, damit der Junge sofort wieder auf Vordermann gebracht wird. Aber Gott macht das nicht. Gott macht es total anders. Er spricht nicht direkt mit Elia, sondern er schickt ihm einen Engel. Der Engel besorgt etwas Brot, etwas Wasser. Er gibt ihm das zu essen. Elia schläft wieder direkt danach ein. Der muss wirklich, wirklich, wirklich müde gewesen sein. Und kurz darauf geht der Engel nochmal zu ihm und tippt ihm auf die Schulter und sagt, ich hätte nochmal ein bisschen Brot und Wasser, denn jetzt musst du 40 Tage laufen. 40 Tage durch die Wüste. Wie man das mit so viel wenig, weiß ich auch nicht, aber es hat funktioniert. Er ist danach 40 Tage durch die Wüste gegangen und er kam an einen Berg mit Namen Horeb. Das ist ein Berg, der hat folgende Bedeutung, wenn man den Horeb übersetzt ins damals Hebräische, dann war die Bedeutung dieses Horeb Einöde und Einsamkeit. Also da fragt man sich ja, wenn jemand depressiv ist, Wer würde solch eine Person dann schon in die Einöde und in die Einsamkeit schicken? Da würde man noch sagen, so eine depressive, traurige Person, die müssen wir aufmuntern, da müssen wir ein bisschen Freude ins Leben bringen. Gott schickt ihn zum Horeb. Gott, ich verstehe dich nicht. Mal ganz ehrlich, diesen Satz, Gott, ich verstehe dich nicht, hat jeder von uns in diesem Raum, egal wie alt du bist, schon gesprochen. Gott, ich verstehe dich nicht. Aber jetzt kommt wieder die Interaktion. Was hat der Horeb denn noch für eine Bedeutung, außer dass er der Berg der Einöde und der Einsamkeit ist? Jetzt seid ihr wieder dran. Was hat der Horeb? Was hatte der Horeb so Besonderes an sich, dieser große Berg in Israel? Hat das jemand gerade mal eben kurz, um mir zu helfen, nur natürlich nur, um mir zu helfen? Gut, das ist dann auch in Ordnung. Pass auf, am Horeb hatte Mose eine Begegnung mit Gott. Was passierte da? Ich habe es ganz leise gehört, kann es ruhig laut sagen, du sprichst ja die Wahrheit. Da hat Gott die Gesetzestafeln gegeben. Das war sozusagen der Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk, der entscheidende Anfang. Und somit ist der Horeb nicht nur der Berg der Einsamkeit, nicht nur der Berg der Einöde, sondern der Horeb ist der Berg des Anfangs. Und jetzt kommen wir langsam zu dem, was das Umgehen Gottes mit Elia betrifft. Gott möchte, dass Elia wieder einen Blick bekommt für den Anfang seines Auftrags. Und der Anfang seines Auftrags war, dass Gott mit ihm gesprochen hat und ihm den Auftrag gegeben hat. Elia hatte den Blick verloren für den Auftrag, für den Anfang. Aber jetzt, wo er am Horeb ist, jetzt passieren die Dinge, dass Gott sich ihm zuwendet. Und dann steht Elia da und dann denkt er, jetzt wird etwas Mächtiges passieren. Und dann kommt ein Erdbeben. Und Gott und Elia denkt, wow, da wird Gott drin sein. Er wird aus dem Erdbeben zu mir sprechen in seiner Kraft. Gott sprach nicht an dem Erdbeben. Dann kommt wieder etwas, ein Sturm, so ein richtiger, ihr müsst euch so einen richtigen Sturm vorstellen, wie wir den in Deutschland wahrscheinlich gar nicht haben oder irgendwann mal, weiß ich nicht, Kyrill. Und dann denkt ihr dir, jetzt aber im Sturm, jetzt wird Gott reden. Gott redet schon wieder nicht, auch nicht im Sturm. Dann kommt noch Feuer und Gott redet auch nicht im Feuer. Und dann kommt etwas, ich würde mal sagen, hier das so bildlich vor mir, wenn ich das jetzt als Video vor mir sehen würde, Elia war gerade dabei, sich umzudrehen und den Berg wieder hinabzusteigen. Da hört er ein ganz, ganz leises Flüstern. Die Bibel spricht von einem Säuseln, also etwas, was man kaum wahrnimmt. Und aus diesem Flüstern heraus kommt Gottes Stimme. Finde ich beeindruckend, weil wir sind ja auch so Leute, die sehr darauf abfahren, oft, wenn Dinge großartig und laut und unübersehbar sind. Manchmal sind die Sachen auch großartig. Aber vergessen dabei, dass Gott im Normalfall anders spricht. Er spricht im Flüstern. Er spricht eine oft leise Stimme. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei Elia war es so, dass er wie auf Knopfdruck neue Power, neues Selbstvertrauen. Also all die Sachen, die er verloren hatte, hat er wiedergewonnen. Man könnte sagen, aus dieser Zeit, wo es ihm richtig schlecht ging, hat er im Nachhinein etwas erleben dürfen, was großartig war. Mal eine Frage an dich. Jetzt musst du nichts sagen, es wäre schön, wenn du die Hand hebst. Kennt ihr das Gefühl, dass ihr mal eine ganz, ganz, ganz schlechte, wirklich schlechte Zeit hattet in eurem Leben? Aber wenn ihr euch diese Zeit in der Rückschau anguckt, war das eine Zeit, wo ihr ganz besonders gesegnet worden seid. Wer von euch hat das schon erlebt? Hebt einfach mal eure Hand. Pass mal auf, jetzt lasst mal eure Hand eben oben. Ganz kurz, fällt mir so spontan ein. Und jetzt kann es sein, dass heute Morgen Leute hier in diesem Raum sind, die sind gerade in so einer richtig schlechten Zeit. Und wenn du dich jetzt umguckst, einige Arme sind schon wieder runtergegangen, dann siehst du durch die Arme, die jetzt oben sind, Gott ist da. Und auch wenn du das gerade nicht fühlst, Gott will immer aus jeder Zeit, aus jeder Situation etwas Gutes machen. Und ich weiß, in so einer Zeit, wo man drinsteckt, sieht man es nicht. Man braucht Ermutigung von außen. Man braucht Menschen, die sagen, es wird gut. Und ich spreche nicht in dem Fall wie ein Blinder von der Farbe. Ich weiß, wovon ich spreche. Man sieht es manchmal nicht. Und doch wird es gut. Elia hat es erleben dürfen. Wir brauchen also ganz eindeutig die Phase, wo Gott durch eine leise Stimme nochmal neu zu uns sprechen kann. Ich habe am Anfang gesagt, es ist manchmal so frustrierend, dass wir Fragen haben an Gott und dass wir keine Antworten finden. Und das liegt nicht an Gott, das habe ich auch gesagt. Und davon bin ich überzeugt, dass es an mir selber liegt. Und es gibt vielleicht einen Grund, woran das liegen kann. Wer von euch hat als Kind mal einen Hamster gehabt? Oder hat gerade aktuell einen? Ja, wusste ich ganz viel. Und ihr traut euch nur nicht, weil Hamster, wer hat schon einen Hamster? Aber alle hatten einen Hamster. Wir hatten auch mal einen Hamster. Der war auf einmal nachts bei uns im Schlafzimmer und wir haben einen Schock unseres Lebens gekriegt, weil wir nicht wussten, was für Geräusche da waren. Also jeder hatte schon einen Hamster. Und so ein Hamster wird gut versorgt, der bekommt nämlich so ein Rad. Kennt ihr das? Und ich glaube manchmal, dass wir als Menschen, die mit Jesus leben wollen und die Stimme Gottes wirklich hören wollen, dass wir sie nicht hören, weil wir in so einem manchmal sogar geistlichen Hamsterrad uns befinden. Weißt du, beim Hamster ist das ja so, und das denken wir dann auch, der hat ja immer alle Hände voll zu tun. Ist ja auch cool, oder? Man arbeitet ja, man macht ja was. Und jetzt versuch dich mal visuell in das Hamsterrad zu begeben. Sei du mal ganz kurz der Hamster, also will ich jetzt nicht degradieren, aber versuch's mal eben. Und dann geh in diese Leiter und mach mal was. Dann stellst du fest, das Hamsterrad dreht sich, aber aus der Sicht des Hamsters sieht's aus wie eine Erfolgsleiter. Es geht immer nach oben. Und so einen Gedanken haben wir oft, dass wir alle Hände voll zu tun haben, dass wir meinen, es geht doch immer nach oben, es ist super, wie es gerade läuft. Und bei all dem, was wir machen, stellen wir fest, irgendwie verrennen wir uns. Ich habe mal in einem Vortrag von Brian Houston gehört, der hat einen Satz gesagt, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Gute ist oft der Feind des Besseren. Weißt du, gerade in Gemeinde Gottes, gerade in Kirche, wo so viele Menschen so aktiv sind, wo so viele Dinge laufen müssen, kann es passieren, dass bei allem Enthusiasmus, bei allen Dingen, die dran sind, du deinen persönlichen Auftrag aus den Augen verlierst. Du machst so viele gute Dinge und auch Elia hat im Grunde genommen ja nur gute Dinge gemacht. Er hat ja nichts Schlechtes gemacht, warum er in Depression gefallen ist. Er hat doch mit Gott gelebt und Gott gedient. Und auf einmal stellen wir fest, wir sind gar nicht mehr da, wo wir eigentlich von Gott hin sollten. Wir tappen in eine Falle. Und ich möchte dir gerne sozusagen der zweite Teil meiner Message 4 Eigenschaften von Gott sagen, die dir helfen und die mir helfen, besser die Stimme Gottes verstehen zu können. Und dann möchte ich dir gerne noch und mir selber auch 4 Tipps geben, wie wir das noch besser in den Alltag umsetzen können. Wir brauchen Gottes Stimme. Sind wir uns da einig? Wir brauchen Gottes Nähe. Wir brauchen die Anweisung, die Hilfe und die Klartext Gottes. Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne. Lass uns mal anschauen, welche Eigenschaften Gottes Stimme hat. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Enkelkindern spreche. Für die es nicht wissen, ich habe 7, muss es immer wieder sagen, weil ich sehr stolz bin. Klammer zu. Wenn ich mit meinen Enkelkindern spreche, dann merken sie in dem normalen Gespräch mit mir, hören sie was raus von meinem Charakter, von meinem Wesen und sie hören raus, der Opa, der hat uns echt lieb. Und das stimmt. Durch das normale Gespräch oder mit deinen Kindern oder mit Menschen, die dir nah sind, die merken in der Kommunikation mit dir, wie du bist und was deine Gefühle sind. Und bei Gott ist das genauso. Wenn Gott zu uns spricht, dann ist eine seiner Eigenschaften, dass er uns mitteilen will, wie er denkt und wie er fühlt. Und ich lese euch mal einen Vers vor aus dem Neuen Testament, aus Galater 5, weil da wird über den Geist Gottes gesprochen, was er bewirkt. Und der Geist Gottes ist im Grunde genommen der Stempel Gottes für sein Wesen. Und da steht in Galater 5, 22, 23, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die allen bekannten Früchte des Geistes. Wenn Gott spricht in unser Leben hinein, dann werden Teile oder alle Dinge dieser Eigenschaften seines Wesens irgendwie rüberkommen. Jetzt ist ja die Frage, wir wollen Gottes Eigenschaften verstehen lernen, um Entscheidungen zu treffen zwischen all den vielen Stimmen, die wir hören. Wir hören ja unfassbar viele Stimmen, jeden Tag. Alle Leute reden auf uns ein und wir wollen unterscheiden, was ist Gottes Stimme und was ist eine Stimme, der ich besser nicht zuhöre. Deswegen der erste Punkt, um das für dich zu unterscheiden. Wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, wenn du dir eine Meinung bilden willst oder wie auch immer irgendwo Gottes Plan erkennen willst und diese Eigenschaften, die in Galater 5 stehen, sind dort an keinem Ansatz zu finden, behaupte ich ganz vorsichtig, dann solltest du von diesem Schritt und von dieser Entscheidung Abstand nehmen. Ich sprach mir auf den Freizeiten, die wir machen dürfen, mit einem Jugendlichen, der Jesus kannte und kennt und eine Beziehung begonnen hat zu einer Person, die jetzt nicht sonderlich fördernd war. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, mal ganz ehrlich, ist das gut für dich, was du gerade tust? Hast du da wirklich Frieden drüber? Dass du Freude hast, will ich gar nicht abstreiten. Aber hast du in deinem Herzen ganz tief in dir drin Frieden? Und er hat irgendwie nach einer Zeit, da war natürlich erst, der hat mich für verrückt erklärt, der hätte mich am liebsten rausgeschmissen und passiert halt schon mal, wenn man eine Meinung hat. Aber Wochen später hat er gesagt, weißt du, diese Sache, ob ich Frieden über diese Sache habe, das habe ich nochmal hinterfragt und festgestellt, ich habe überhaupt keinen Frieden. Ich habe mir diesen Frieden eingeredet. Ganz tief in mir drin wusste ich, dass es falsch ist. Nur als Beispiel. Ich glaube, das ist ein Parameter dafür, um Gottes Stimme zu hören, wenn er diese Punkte aus Galater 5, wenn die nicht da sind, wir sehr vorsichtig sein sollten. Ich nenne das einfach mal als Stichwort Gottes Frieden plus. Das ist etwas, was er uns geben will als Handwerkszeug für das Herausfinden seiner Stimme. Kann man ganz viel noch drüber sagen, aber wir wollen das ja auch komprimiert machen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, habe ich einfach mal genannt, ihr kennt das, wenn jemand sagt, habt ihr schon mal von einem roten Faden gehört, was das bedeutet? Sagt euch der rote Faden etwas? Ja, wir sind alle sehr müde, ich weiß. Und ich glaube, dass der zweite Punkt tatsächlich, man kann ihn wirklich so überschreiben, roter Faden. Was meine ich damit? Du bist an einem Abend, hast du eine sehr herausfordernde Predigt über Mission gehört. Und dann kam auch noch der entsprechende Lobpreis dazu. Du bist komplett geflasht, wie man so im Neudeutsch sagt. Und in der Nacht sagst du dir, von jetzt auf sofort, morgen werde ich einen Brief nach Papua-Neuguinea schicken und dort ist meine Berufung. Du hast 2 Tage vorher noch nie über Papua-Neuguinea nachgedacht. Du würdest es auf der Landkarte nicht finden, wo es ist. Du weißt nichts über Papua-Neuguinea, aber an dem Abend bist du geflasht ohne Ende und sagst, das mache ich jetzt. Gut, mein Rat ganz kurz, sachte walten lassen. Aber pass auf, du lebst einen missionarischen Lebensstil. Du redest mit Gott ganz oft über Mission. Du redest mit Gott über das, was er mit dir vorhat. Und immer wieder von allen möglichen Seiten fällt das Wort Papua-Neuguinea über einen Zeitraum, wo du denkst, oh, immer wieder kommt dir Papua-Neuguinea in mein Leben. Sollte das möglicherweise die Stimme Gottes sein? Ich glaube tendenziell, wenn du einen Gedanken hast, der immer wieder kommt in deiner Gemeinschaft mit Gott, das ist nur die Voraussetzung, dann glaube ich tendenziell, dass hinter diesem Gedanken, zweiter Punkt, der rote Faden steckt, den Gott für dich hat. Den solltest du ernst nehmen. Den solltest du nicht einfach verwerfen. Dritter Punkt, wie wir die Stimme von Gott von den anderen Stimmen unterscheiden können. Der ist im Grunde genommen der einfachste und doch der schwierigste. Wir haben gesagt und glauben das auch, dass Gott sich nicht ändert. Wir Menschen ändern uns ständig. Also erstmal äußerlich, wie ein gutes Beispiel. Ich meine, ich habe ein weites Hemd an, aber als ich meine Hochzeitsbilder gesehen habe, sah ich anders aus. Also Menschen ändern sich, aber Gott ändert sich nicht. Sehr gut. Wisst ihr, wenn Gott sich nicht ändert, dann ändert sich ja auch nicht die Botschaft, die hinter Gott steht. Und Gott hat sich ja sehr viel Mühe gegeben. Er hat durch Menschen, die vom Heiligen Geist eine Botschaft bekommen haben, ein ganzes Buch schreiben lassen, was seine Botschaft zu uns Menschen ist. Wir Menschen, die mit Jesus leben, wir nennen dieses Buch die Bibel. Da steht ganz viel drin von dem, wie Gott denkt, was Gott fühlt, was seine Ideen sind. Und ich glaube, es macht Sinn, um die Stimmen zu unterscheiden, dass die Dinge, die du tun willst oder die wir entscheiden wollen, nicht im Widerspruch stehen zu dem, was in der Bibel steht. Und jetzt stelle ich fest, ich komme nochmal zurück auf die Jugendarbeit, die wir machen dürfen, die eine große Leidenschaft von mir ist. Du sprichst mit jungen Leuten, das ist jetzt keine Anklage, aber ich stelle fest, dass das Lesen von Bibel, das Kennen von dem Wort Gottes sehr, sehr stark abgenommen hat im 21. Jahrhundert bei jungen Menschen. Aber ich stelle auch fest, dass insgesamt die Bibel so ein Wort ist, was vielleicht man aus der Sonntagsschule, also es ist irgendwie nicht mehr immer so präsent, das will man ganz vorsichtig ausdrücken. Und deswegen macht es schon Sinn. Ja, ich weiß, das wird von dieser Stelle oft gesagt, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das haben wir schon als Kinder gesungen. Aber weißt du was? Es stimmt. Und ich glaube, wenn wir tendenziell hören wollen, wie Gottes Stimme ist, wie er tickt, wenn er sich nicht ändert, sollten wir schon uns die Mühe machen, mal in sein Wort zu gucken und zu sagen, da steht dieses oder jenes. Von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das als dritten Hinweis einfach in Anspruch nehmen. Es ist gut, dieses Buch zu kennen. Und das vierte habe ich überschrieben, einfach mit dem Wort Bestätigung. Das hat so ein bisschen was mit dem roten Faden zu tun, aber doch noch etwas anders. Mit Bestätigung meine ich Folgendes. Sprüche 15,22 steht, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Ich nehme jetzt einfach nochmal dieses Beziehungsbeispiel. Wenn um dich herum viele Leute sagen, von dem Jungen, von dem Mädchen, solltest du besser die Finger weglassen. Und das sagen viele Leute, von denen du weißt, das sind Menschen, die weise Ratgeber sind. Ich glaube, es macht Sinn, auf sie zu hören. Aber wenn viele weise Ratgeber, die da sind, sagen, du, wir beten schon so lange für dich und wir haben das gesehen und so weiter, dann sind weise Ratgeber eine gute Hilfe. Ich bin so froh, dass ich um mich herum gute Freunde habe, weise Ratgeber, die mir helfen, Entscheidungen zu treffen, die Dinge mit mir durchringen, durchbeten. Wir brauchen das. Wir brauchen weise Ratgeber. Klammer auf, auch dafür ist übrigens Kirche da. Wir sind nicht gemacht, um alleine zu sein, alleine durchs Leben zu laufen. Wir sind gemacht für die Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft erleben wir Menschen, die für uns weise Ratgeber werden. Wir brauchen das. Und ich glaube, wenn wir diese vier Punkte mal schon mal zusammenfassen, um die Stimmen, die so kommen, mit den Stimmen, mit der Stimme Gottes zu vergleichen, haben wir, glaube ich, wenn wir darauf achten und das versuchen umzusetzen, schon mal einen ganz großen Teil abgedeckt, um gute Entscheidungen zu treffen. Davon bin ich überzeugt. Und jetzt kommen noch die letzten vier Punkte. Die gehen aber auch, ich versuche die ganz schnell durchzuziehen, aber die sind mir trotzdem wichtig, dass wir die auch noch hören. Nämlich die Frage, wie wir letzten Endes besser wachsen können, um die Stimme Gottes zu hören. Der erste Punkt habe ich genannt, gib Gott Raum. Matthäus 11, 14, Vers 13 spricht Jesus oder wird über Jesus gesagt. Als Jesus die Nachricht erhalten hatte, da ging es um bestimmte Dinge, die passiert waren, fuhr er mit seinem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Die Herausforderung, die ich dir stellen möchte, jedem von uns stellen möchte, ist, geben wir Gott Raum. Ich meine, ihr kennt dieses Ding, ich ziehe es auch eben aus der Tasche, jeder hat es in der Tasche. Wenn es jetzt nicht piept, aber wenn ich was bekomme, vibriert es, ich kriege es mit. Wir haben diese Geräte, Computer, wo wir alles Mögliche machen. Wir haben großartige Multimedia-Wände zu Hause um Netflix und Amazon Prime. Alles übrigens gut. Also nicht, dass ihr denkt, hier steht jemand, der hat jetzt was gegen Netflix oder so. Das meine ich nicht. Aber geben wir Gott noch Raum. Ich habe etwas mir tatsächlich angewöhnt. Und das sage ich euch jetzt nicht, weil ich so toll bin. Ich muss es mir wirklich erkämpfen. Ich habe mir angewöhnt, wenn es geht, einmal am Tag mich in einen Sessel zu setzen, um mich herum wirklich alles auszuschalten. Und dann sitze ich in diesem Sessel und mache nichts. Höre keinen Lobpreis, was ich sonst gerne mache in der Zeit mit Gott. Ich sitze da einfach. Wenn jemand dann reinkäme, würde der sagen, hä? Hat er irgendwie eine Halluzination gerade? Ist er in Trance oder was macht er? Ich sitze da einfach, habe die Augen zu und warte. Und ich habe in einer Viertelstunde angefangen. Viertelstunde, 15 Minuten. Das kann sehr, sehr lang werden. Eine Viertelstunde nichts zu tun. Nichts. Und ich merke, es fordert mich immer nach wie vor raus. Jedes Mal, weil dann kommen die verrücktesten Gedanken und dann meinst du immer noch, oh, das muss ich noch machen und schreib dir mal. Nein, nichts. Gib Gott Raum heißt einfach nichts zu tun. Einfach offen zu sein vor Gott. Vielleicht einfach noch deine Hände auszustrecken und zu sagen, Gott, füll mich jetzt in der Zeit, die ich mit dir habe. Und so wie ich Gott kennengelernt habe, tut er das. Aber es ist ein Kampf, diese Ruhe zu finden, diese Zeiten der Ruhe. Vielleicht dazu ganz kurz, ihr kennt die Geschichte von Maria und Martha. Das war ja die Maria, die wirklich, wie heißt es in der Bibel, zu den Füßen von Jesus saß. Und die Martha, die ja auch einen coolen Job gemacht hat, die wollte was zu essen geben, die wollte, dass es schön war. Die hat Jesus immer wieder gesagt, was wollen wir denn jetzt hier machen, ich wollen wir mal essen und so. Und hat die Maria noch fertig gemacht, wie kannst du hier sitzen und so weiter. Und dann ist mir irgendwann mal bei dieser Stelle aufgefallen, es geht gar nicht darum, dass Martha zu viel gemacht hat oder dass Maria zu leise war oder wie auch immer. Die Pointe dieser Geschichte ist eine ganz andere. Lies die mal nach und siehst du einen Bereich, wo Jesus gesagt hat, ich habe Hunger? Nein. Das heißt also, die Martha hat die Pizza in den Ofen gesteckt, obwohl draußen jemand saß, der überhaupt keinen Hunger hatte. Sie hat also nicht mit Jesus gesprochen, hast du eigentlich Hunger? Hättest du Lust auf eine Pizza? Sie hat einfach gemacht. Sie hat keine Zeit gehabt, sich in aller Ruhe mit dem auseinanderzusetzen, was Jesus in dem Moment wollte. Sie hat sich die Ruhe nicht genommen. Ich glaube, ganz wichtig, wir brauchen die Ruhe im Alltag. Jetzt kommt nochmal ein kleines Experiment. Muss ich auch mal kurz darum bitten. Macht mal bitte eure Augen zu und eure rechte Hand ballt ihr zur Faust. Sehr gut, das scheint zu klappen. Jetzt macht die Augen wieder auf. Und jetzt sagt mir ganz kurz, wie sich euer linker Fuß angefühlt hat. Das ist ja eine Frage. Ich kann dir die Antwort geben. Der linke Fuß hat sich genauso angefühlt wie vor 2 Minuten. Völlig gleich. Aber, du hast deine Konzentration auf deine rechte Faust gelegt. Die muss ich jetzt Augen zu, hat er da vorne gesagt, mache ich mal einfach, weil ich frommer Kerl bin, mache ich mal zu und mach das mal so, wie die das haben wollen. Konzentration war auf der rechten Faust. Meine Anwendung, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, ist die Frage, worauf legen wir unser Augenmerk in unserem Alltag? Ich bin neben der Tatsache, dass ich es liebe zu predigen und mit jungen Menschen unterwegs zu sein, habe ich auch manchmal die Last der Selbstständigkeit. Und ich merke, dass mein Augenmerk in meinem Alltag oft so geprägt ist von den ganzen Sorgen und Schwierigkeiten, die es gibt. Jeder, der hier mal selbstständig war, weiß es, aber es können auch andere Dinge sein. Ich will euch einfach damit nur sagen, darauf, wo wir unser Augenmerk hinrichten, und ich habe mir da sogar einen schlauen Satz zu aufgeschrieben, den lese ich besser vor. Die Aufmerksamkeit unseres Herzens wird beeinflussen, was wir tun und wird beeinflussen, was wir aufnehmen. Im Klartext, wenn unser Augenmerk nur auf das gerichtet ist, Sorgen, Fragen, Probleme, wird es schwierig werden für Gott, mit uns zu sprechen. Deswegen nur als Anregung, worauf oder als offene Frage, worauf liegt deine Aufmerksamkeit? Und dabei sei ehrlich. Der dritte Bereich, wie wir näher rankommen können an die Fragen von Gott, an das Reden von Gott, an die Antworten von Gott, heißt ganz einfach, bete konkret und warte auf Antwort. Bete konkret, würdest du sagen, ist doch klar, dass ich das mache. Machen wir das wirklich? Ich meine konkret, meine ich wirklich ganz, ganz konkret. Nicht irgendwelches, entschuldige das Wort, frommes Gelaber, sondern ich meine konkrete Aussagen zu dem Gott, so wie sie in deinem Herzen sind. Konkret werden, Gott wartet darauf. Gott, ich wünsche mir, dass dieser Auftrag kommt. Gott, du weißt um diese Prüfung. Ich verstehe diese Formel nicht, aber ich möchte und ich brauche eine gute Note. Gott, du weißt, dass ich krank bin und ich weiß, ich komme damit nicht klar, aber ich will es dir sagen, ich will es dir hinlegen. Also diese ganz konkreten Dinge. Und dann gleichzeitig aber in dem konkreten Beten auch bereit zu sein, zu warten. Da sind wir nicht gut drin. Manchmal liegt es auch daran, dass Gott nicht direkt antwortet, weil wir gar nicht in der Lage sind, seine Antworten wahrzunehmen. Aber manchmal liegt es auch daran, dass wir die kleinen Dinge, die Gott als Antwort schickt, gar nicht hören wollen. Wir denken, wenn ich Antworten von Gott will, dann müssen das solche übernatürlichen Kracher sein. Ich habe eine bestimmte Diagnose von meinem Arzt bekommen, die ich jetzt nicht so cool finde, aber wo man was zu tun muss. Eine Sache dabei ist, ich sag's euch so, er hat gesagt, Dirk, du solltest 10 Kilo abnehmen. Das war keine gute Message für mich. Aber weißt du was? Durch die Tatsache, dass mein Doktor das gesagt hat, ist irgendwas in meinen Synapsen passiert. Und jetzt seit 2 Wochen stellen wir unsere Ernährung um und ich merke auf einmal, ja, ich denke viel über Essen nach, aber letzten Endes, es funktioniert. Jetzt, warum erzähle ich euch das? Das ist doch irgendwie eine Banalität. Aber für mich ist das eine Antwort von Gott, dass ich überhaupt realisiert habe und es auch umsetze, dass es wichtig ist. Und dass ich jetzt gestern Morgen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf meinem Rudergerät war, auch das habe ich als dankbar entgegengenommen. Versteht ihr, was ich sagen will? Die Antwort Gottes sind oft die kleinen Dinge. Es ist nicht immer das Großartige. Gott spricht oft eben, das ist auch das Zeichen dieser leisen Stimme, in kleinen Dingen. Und da möchte er gern, dass wir die wahrnehmen. Deswegen bete konkret, warte auf Antwort und nimm die kleinen Dinge wahr. Und das Letzte, vielleicht das Wichtigste, habe ich genannt seine Gegenwart. Das hat Elia am Horeb gelernt neu. Er hat neu erfahren, was die Gegenwart Gottes bedeutet. Und deswegen glaube ich auch, dass die Gegenwart Gottes oftmals wichtiger ist als jede Antwort. Und ich glaube auch, dass wir manchmal keine Antworten auf Dinge bekommen. Aber ich glaube, die Gegenwart Gottes ist etwas, was wir in unserem Alltag, in unserem Leben haben dürfen, wenn wir sie haben möchten. Im Letzten brauchen wir für all das, über das ich versucht habe zu sprechen, Frieden von Gott und Gottes Gegenwart. Das soll sich jetzt nicht oberfromm anhören, aber ich glaube, es ist genau die Lösung für alles. Gottes Gegenwart. Und Psalm 73, 28 so steht, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das war meine Losung vor ein, zwei Jahren, Jahreslosung. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und vielleicht ist das auch der Vers, der jetzt alles zusammenfasst. Wir lassen mir nach Hause nehmen. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Lasst uns aufstehen, ich würde gerne noch mit euch beten, mit uns beten. Jesus, was mich an dir, dem Sohn Gottes, so unfassbar begeistert und berührt ist, dass es dein Wunsch ist, mit uns Beziehung zu leben. Dass es dein Wunsch ist, dass wir verstehen lernen, wie du denkst und dass es dein Wunsch ist, uns zu helfen, bei all den Fragen, die unser Leben so mit sich bringt. Und dass du möchtest, dass wir es schaffen, zu unterscheiden zwischen den vielen Stimmen, die auf uns eindringen und was deine Stimme ist. Wir haben dich an unserer Seite und dich, Heiliger Geist, in uns. Und das ist so ein Riesengeschenk, wenn wir als Nachfolger von dir, Jesus, leben dürfen. Aber du weißt, dass uns das manchmal echt schwerfällt, das umzusetzen, dran zu bleiben, mit dir durchs Leben zu gehen. So viele Sachen, die uns oft davon abhalten. Und ich bete darum, dass dieser Vers uns begleitet. Dir nahe zu sein, ist unser wirkliches Glück. Jesus, ich danke dir, dass du uns niemals fallen lässt und dass du uns aufhebst, wenn wir gefallen sind, dass du uns niemals abschreibst, dass du immer da bist für uns, dass unser Leben in deiner Hand ist. Wir lieben dich und wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Das macht uns froh. Und ich wünsche mir wirklich für jeden hier, auch wenn jetzt die Zeit beginnt, wo Urlaub für viele da ist, dass wir in dieser Zeit der Ruhe, in der Zeit des Urlaubs, einfach auch diese Zeiten besonders finden, wo wir mit dir zusammen sind, alleine sind und dein Reden wahrnehmen. Jesus, ich danke dir für deinen unfassbaren Segen. Und ich möchte uns alle segnen in diesem Namen von diesem liebevollen Vater im Himmel. Ich möchte uns segnen in dem Namen von diesem Herrn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist und alle unsere Schuld auf sich genommen hat. Und ich möchte euch segnen im Namen des Heiligen Geistes, der uns jeden Tag neu mit Impulsen versorgen will für unser Leben.